Jetzt sehen wir etwas, was vor ein paar Jahren noch undenkbar wäre, dass ein Roboter aus dem Stand irgendwie 1,5 Meter hochspringt oder ein Rückwärtssalto macht. Aber ich bin mir absolut sicher, dass diese Entwicklung nicht aufzuhalten ist und jetzt so schnell gehen wird. Wir sind in Deutschland extrem gut in der Mechanik, in der Elektromechanik. Das ist etwas, wo wir wirklich, wirklich Skills haben und wo wir viele Mittelständler haben, die teilweise weltweit so ein Nischenführer sind. Niemand kennt diese Namen. Überleg dir, was passiert ist, als ChatGPT 3.5 rauskam. Am nächsten Tag sind die Google-Aktien erstmal massiv gefallen. Ach du meine Güte, da ist jemand, der kann was, was kein anderer kann. Der Mensch ist ein über hunderttausende von Jahren optimiertes Manipulationssystem, neben vielen anderen. Wenn wir uns an dem Formfaktor Mensch orientieren, können wir uns vom Menschen alles abschauen. Und wenn wir das aus Video machen können, dann haben wir von jetzt auf plötzlich alle Trainingsdaten, die wir jemals brauchen würden.
Und was ich so spannend finde, dass selbst die Wissenschaft ist sich absolut uneinig in dieser Frage.
Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir sagen, es gibt jetzt eine Entität, die heißt KI und die kann haftbar gemacht werden. Und wer was auch immer hinter dieser KI steht, eine Firma, die kann ebenfalls haftbar gemacht werden. Denn wenn wir das nicht tun, dann können wir im Grunde intelligente Systeme nicht in unserer Gesellschaft loslassen.
Ja. Ja, hallo Alexander, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir sprechen. Wir haben ja schon vor einigen Monaten hier auf dem Kanal bei Everlast AI gesprochen, damals sehr breit über humanoide Roboter, ein allgemeines Bewusstsein geschaffen über Gami, euren eigenen Roboterassistent der TU München, über die Trainingsdatenproblematik und über die Frage, wann Pflegeroboter wirklich kommen. Und meine erste Frage letztes Mal an dich war, welche Fragen dich ganz persönlich am meisten interessieren? Deine Antwort war damals die Translation, also die Robotik und all die Entwicklung, die wir gerade sehen, für die Gesellschaft zu übersetzen und natürlich auch die positiven Effekte von humanoider Robotik zu kommunizieren. Und demnach meine erste Frage auch heute, was hat sich seit dem letzten Mal getan, gerade in diesem Bereich, und welche Fragen interessieren dich jetzt momentan am meisten?
Also die Frage der Translation bleibt, und Robotik ist jetzt kein Feld, in dem in wenigen Monaten gigantische Sprünge zu erwarten sind. Aber ich habe einiges gelernt, glaube ich, und einige Dinge sind sehr gut gelaufen. Wir haben jetzt unseren Gami in einer ersten Version so, dass wir ihn komplett teleoperieren können und dass er erste Anzeichen von Autonomie zeigt. Hatten einen guten Termin mit der bayerischen Gesundheitsministerin, mit dem bayerischen Wirtschaftsminister und sehen jetzt wirklich ein exponentiell ansteigendes Interesse an humanoider Robotik in Deutschland. Das heißt, mein Gefühl ist, Deutschland wacht gerade so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf auf. Wir sind jetzt daran, neueste Algorithmik im Bereich VLAs, also Visual Language Action Models, zu integrieren. Das funktioniert auch schon meistens. Und das große Thema jetzt in der Translation wird als nächster Schritt sein, die Absicherung. Das bedeutet, man muss absolut die gesamte Software nochmal in die Hand nehmen, für jedes mögliche Szenario Tests schreiben, sodass man hinterher wirklich sicher sein kann, dass die Maschine sicher ist in der Interaktion mit älteren Menschen.
Ja, sehr interessant. Für alle, die jetzt noch nicht wissen, was VLAs sind, beispielsweise schaut das letzte Interview, da haben wir genau all diese Begriffe mal grundlegend erklärt. Und Ende Januar habt ihr ein Update veröffentlicht, also von Gami. Kannst du uns da ein bisschen näher hineinführen? Was gibt es alles Neues bei euch?
Gami war 7 Jahre alt und hatte entsprechend abgegradete Technologie. Aber wir haben jetzt mit der TU München zusammengearbeitet, mit dem Lehrstuhl von der Annette Diefenthaler. Die ist Professorin für Design. Und wir haben auch letztes Mal schon drüber gesprochen, du und ich, wie wichtig es ist, wie Robotik wahrgenommen wird, wie wichtig Design ist. Da sind wir also jetzt an einen komplett neuen Ansatz rangegangen und haben einfach mal Profis rangelassen. Der zweite Aspekt ist, dass die Maschine jetzt natürlich viel, viel mehr Computer an Bord hat und auch hier die neuesten Systeme integriert, was Softwarearchitektur angeht. Neueste 3D-Kameras etc. Und was weiter passiert ist, wir haben jetzt eine Basis, die wir aus dem Kommerziellen genommen haben, weil die schon mit sehr viel Funktionalität kommt, besonders Sicherheitsfunktionalität. Und das Ganze haben wir jetzt verheiratet. Das heißt, Gami sieht jetzt nicht nur echt cool aus, also bin ich super happy drüber. Aber die Lorbeeren gehen nicht an mich, sondern an das Team von der Annette. Und jetzt haben wir die Basis, um auf neuester Technologie mit richtig viel Compute und den neuesten Sensoren die Technologie in die Translation zu bringen.
Ja, das ist ja immer die große Frage, also wie die Roboter dann wirklich auch von den Menschen angenommen werden. Es gibt ja viele, die dann sagen würden, ja, Roboter, den werde ich nie so empathisch wahrnehmen wie einen Menschen oder ich will mich im Zweifel vielleicht auch gar nicht pflegen lassen von einem Roboter. Ich will einfach, dass das ein Mensch macht. Und das letzte Mal schon ein super Beispiel gebracht von Devantro, ein Pflegeroboter, bei dem ältere Menschen dann geweint haben, als man ihn wieder weggenommen hat. Und du hast ja erzählt, dass es einige Updates jetzt gibt, gerade im Design. Welche Rolle spielt gerade jetzt auch das Design und was entgegnest du Leuten, die sagen, ja, also ein Pflegeroboter oder den kann ich jetzt nicht so akzeptieren oder der wird niemals so empathisch sein wie ein Mensch?
Ja, auch hier wieder. Wer die Zukunft vorhersagen kann, der hebe die Hand. Ich glaube, dass sehr wohl Technologie allgemein in der Lage ist, eine emotionale Verbindung zu uns Menschen herzustellen. Oder eigentlich andersrum, dass wir das machen können. Es gibt jetzt gerade aus Israel ein Startup, die haben die ersten 1000, das sind keine Roboter, sondern kleine KI-Kästchen mit einem Gesicht, für einsame Menschen in Amerika ausgeliefert. Und da ist wahnsinnig viel initiale Skepsis da. Aber durch ein extrem intelligentes Interaktionsdesign schaffen es diese Maschinen zu diesen älteren Menschen eine Verbindung aufzubauen. Und zwar zu einem Punkt, wo, zumindest das war jetzt eine Geschichte, ich glaube in der New York Times, diese ältere Dame einfach, das hat ein besseres Leben mit als ohne. Ja. Und ich glaube, das Gleiche wird auch hier bei uns der Fall sein. Die Art, wie die Maschine mit dir interagiert, wird extrem wichtig sein. Wir haben natürlich jetzt noch viele technische Challenges. Überhaupt keine Frage. Aber es ist ein großer Unterschied, ob du wirklich genervt bist von einem technischen Objekt oder ob dieses technische Objekt in der Lage ist, interaktiv, adaptiv auf dich einzugehen. In dem Moment, wo wir uns wahrgenommen fühlen, auch mit unseren Sorgen, auch mit unserem negativen Feedback, ist eine emotionale Verbindung viel, viel eher möglich. Und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass das gut funktionieren wird. Wir sehen, und das ist jetzt, das ist überhaupt nicht mein Fachgebiet, aber ich lese Economist oder ähnliche Publikationen. Immer mehr Menschen gehen eine romantische Beziehung mit einer KI ein. Also, ja, finde ich jetzt im ersten Moment auch befremdlich, aber wir haben darüber geredet. Jemand, der immer da ist, immer zuhört, immer freundlich ist, nie böse wird, das ist eigentlich ziemlich viel von dem, was ich mir erwarten würde von jemandem, der sich um mich kümmert.
Wenn die Allgemeinheit jetzt an humanoide Roboter denkt, dann denkt man in erster Linie an das, was wir oftmals aus China sehen, also gerade die Unitree-Show, die jetzt ja mit dem chinesischen Frühlingsfest veröffentlicht wurde vor 700 Millionen Zuschauern. Roboter machen Kung Fu, führen Tänze auf, laufen Parcours, machen Saltos, boxen vor Friedrich Merz unter anderem. Das haben wir alles in den Medien gesehen. Und das ist das, was die meisten Menschen mit humanoider Robotik und Physical AI gerade verbinden. Und mich würde interessieren, wird jetzt vor dem Hintergrund, weil Kritiker sagen natürlich, ja, Spielerei, Tanzen, Parcours, können wir jetzt nicht viel mit anfangen in der Pflege oder in der Industrie. Wird gerade in der öffentlichen Wahrnehmung humanoide Robotik und die Physical AI eher unterschätzt oder überschätzt? Und was sind aus deiner Sicht so die größten, vielleicht auch Fehlwahrnehmungen, die die Menschen haben, gerade aufgrund, weil sie eben nur solche Demos vorgeführt bekommen und im Zweifel gar nicht wissen, was ihr mit Gami beispielsweise macht?
Die gesamte öffentliche Wahrnehmung basiert ja auf der Kommunikation. Und natürlich haben wir als TU München überhaupt nicht die Mittel, um ähnlich zu kommunizieren wie ein großes Unternehmen. Das ist ganz klar. Die Kritik allerdings, dass es keinen Markt für tanzende Roboter gibt, die ist natürlich richtig, den gibt es noch nicht. Aber auch hier wieder, wie wir es letztes Mal besprochen haben, Entwicklung findet exponentiell statt. Das bedeutet, die Menschen sehen im Kopf eine lineare Entwicklung. Und eine Exponentialfunktion bleibt am Anfang unterhalb der linearen Entwicklung drunter. Aber dann geht es ganz schnell in Richtung unendlich. Insofern würde ich sagen, das ist nicht fair. Ich finde es nicht fair zu sagen, dass es keinen Markt für tanzende Roboter gibt. Ich würde sagen, schauen wir doch mal, wie die Roboter vor 5 Jahren waren. Und jetzt versuchen wir mal zu extrapolieren, was vielleicht in 5 Jahren sein könnte. Und zwar über nicht die Linearfunktion, sondern über die exponentielle Funktion. Und dann glaube ich, dass wir zum nächsten chinesischen Neujahrsfest unser blaues Wunder erleben werden. Ich glaube, da wird jetzt extrem schnell und ganz viel passieren. Man muss dazu sagen, natürlich ist auch hier Innovation und Entwicklung nicht wirklich exponentiell, sondern es geht stufenweise. Es kommt eine neue Technologie und ich glaube, es war auch so, dass in China die Tatsache, dass 2 Dinge gleichzeitig passiert sind, also nicht nur in China, in der Welt, dass die KI mit ihren Modellen immer besser wird und dass gleichzeitig die Energiedichte in Motoren immer besser wird und immer kompakter und immer stärker wird. Jetzt sehen wir etwas, was vor ein paar Jahren noch undenkbar wäre, dass ein Roboter aus dem Stand irgendwie 1,5 Meter hochspringt oder einen Rückwärtssalto macht. Aber ich bin mir absolut sicher, dass diese Entwicklung nicht aufzuhalten ist und jetzt so schnell gehen wird. Und es fehlt ja noch nur noch im Grunde eine Komponente und das ist die Manipulation. Auch darüber haben wir schon mal geredet. Das wird gelöst werden. Ganz einfach. Es gibt keine Frage, dass es gelöst werden wird. Und dann, glaube ich, kommen die humanoiden Roboter und werden sich sehr weit verbreiten.
Weil du es jetzt mehrfach gesagt hast, dass wir eben diese exponentielle Weiterentwicklung, Beschleunigung sehen. Was sind die größten Durchbrüche, die jetzt gerade stattfinden, die die meisten vielleicht auch übersehen? Also zum Beispiel Weltmodelle, jetzt natürlich das Beispiel der Unitrees. Also wie du sagst, es ist ja schon beeindruckend jetzt im Jahresvergleich, wenn man sich noch anschaut, was 2025 gelaufen ist beim Neujahrsfest und jetzt. Also es ist jetzt schon beeindruckend, was sich da getan hat. Was sind die größten Durchbrüche, die wir jetzt gerade sehen im Feld der Physical AI?
Also das, wovon ich mir am meisten jetzt aktuell verspreche und auch hier wieder, ich habe unser Interview von vor ein paar Monaten gesehen und dachte mir so, oh, okay, so 2, 3 Aussagen würde ich da auch schon wieder zurückziehen. Neben den World Models, die, glaube ich, eine ganz interessante und zentrale Basis werden, um die KI zu informieren, wie die Umwelt funktioniert, glaube ich, dass das Learning by Demonstration ein ganz großer Knackpunkt ist. Weil momentan, es gab ja 2024 gab es eine tolle Publikation in Science Robotics, die gezeigt hat, wenn wir mal nebeneinander legen, die Menge an robotischen Trainingsdaten, die wir haben, gegen die Menge an Text, die wir haben. Wenn wir also eine Physical AI trainieren wollen oder ein LLM, also ein Sprachmodell, dann war das so, wie wenn man so ungefähr ein Streichholz neben die Sonne hält. Ne? Und deswegen war die Aussage in 2024, und dass wir jetzt ganz viel Trainingsdaten generieren müssen. Und daraufhin wurden ja auch so Firmen wie Physical AI gegründet, die ein Teleoperations-Setup haben. Ich kann also vormachen, wie eine Aufgabe durchgeführt wird und kann, während ich das tue, nicht nur die Gelenkwinkel, also die Kinematik, aufzeichnen, sondern auch die Kräfte. Denn du würdest nicht sehen, ob ich jetzt gerade hier mit viel oder mit wenig Kraft drücke. Das kannst du nicht sehen. Ne? Und das, glaube ich, verändert sich gerade. Die Tatsache, dass wir nicht mehr oder dass es jetzt viele Ansätze gibt, die in der Lage sind, aus diesen Video vorgemachten Daten direkt die Kinematik und direkt auch zu versuchen, die Kräfte herauszurechnen. Das wird alles ändern. Weil bisher habe ich immer es gibt diese Data Farms, ne, wo Menschen den ganzen Tag nichts anderes machen, als dem Roboter Dinge vorzumachen. Und das skaliert ja auch nicht richtig. Was aber skaliert, ist, wenn ich YouTube-Videos nehmen kann und Bewegungen einfach, also einfach in Anführungszeichen, extrahieren kann. Und jetzt kommen wir auf etwas, was ich erst neulich in einem Gespräch mit einem Kollegen gelernt habe und was ich extrem spannend fand. Das war die Tatsache, der hat gesagt, weißt du, es haben sich alle haben immer gesagt, der Formfaktor humanoider, 2 Beine, 2 Arme, Kopf. Quatsch, warum? Ich kann doch rollen, ne? Ich brauche keine Beine. Richtig. Aber der Mensch ist ein über Hunderttausende von Jahren optimiertes Manipulationssystem, neben vielen anderen. Also können auch noch fühlen und solche Sachen. Aber wenn wir jetzt mal nur die Manipulation nehmen, dann, wenn wir uns an dem Formfaktor Mensch orientieren, können wir uns vom Menschen alles abschauen. Und wenn wir das aus Video machen können, dann haben wir von jetzt auf plötzlich alle Trainingsdaten, die wir jemals brauchen würden. Und da sind wir noch nicht, besonders beim Thema Manipulation, weil hier interessanterweise mal ein seltener Fall ist, wo die Hardware der Software hinterherhängt. Normalerweise war es immer so, dass die ganz tolle Hardware gebaut und die Software war immer noch recht dumm. Aber jetzt haben wir noch nicht die Hände, die in der Lage wären, so fein manipulativ zu arbeiten, aber wir beginnen, Algorithmen zu bekommen, die das steuern könnten, wenn die Hardware da ist. Und das ist, glaube ich, für mich aktuell der größte Trend, auf den ich achte. Und auch hier wieder, wenn wir uns in einem Jahr treffen, mag das sein, dass das schon wieder alles überholt ist. Aber es ist ja also vielversprechend.
Wenn du dich für künstliche Intelligenz, humanoide Robotik und die Technologien der Zukunft interessierst, dann stell einmal sicher, ob du den Kanal hier wirklich abonniert hast. Viele Zuschauer sehen die Videos, profitieren davon, lernen viel, aber vergessen, dass sie den Kanal nicht abonniert haben und bekommen diese Videos daher nicht jedes Mal direkt ausgespielt. Deswegen tu dir selbst den Gefallen, schau mal nach und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Kannst du uns da nochmal tiefer mitnehmen, wieso die Hand so eine große Herausforderung ist? Man sagt ja immer, diese 28 Degrees of Freedom sind es, glaube ich, der menschlichen Hand, sind so der Nordstern, auf den man hinarbeitet, aber da sind wir noch nicht. Wie ist da ungefähr der aktuelle Stand? Also wo stehen wir jetzt gerade und warum ist das überhaupt so eine große technische Herausforderung, dass es bis dato nicht gelöst wurde?
Also auch hier wieder, es gibt bestimmt viele Leute, die jetzt eine andere Meinung äußern würden als ich. Ich kann nur meine aktuelle Wahrnehmung darstellen. Wir machen an der TU München Experimente, in denen wir versuchen, eine saubere Systemidentifikation der Hand zu machen. Und dazu haben wir uns, und das ist kein schönes Experiment, aber wir haben uns Kadaverhände geholt. Und wenn man sich die menschliche Hand anschaut, dann ist ein Beispiel, ich habe ja, die meisten Muskeln sitzen ja hier, und ich habe nur wenige Muskeln in der Hand selber und ich ziehe im Grunde mit der Muskulatur an den Sehnen. Das ist ein System, was so wahnsinnig leicht, kraftdicht ist und wahnsinnig gut optimiert. Und gleichzeitig habe ich hier extrem viele Sensoren in meinen Fingerkuppen, die mir helfen, Dinge zu fühlen. Das schaffen wir überhaupt nicht in der Herstellung. Wir können keine Hände bauen, die diese Sensitivität haben, auch die Auflösung, also das heißt die Anzahl an Datenpunkten pro Quadratzentimeter und die gleichzeitig in der Aktuatorik, also in der Motorik, so sauber bewegen können, wie es ein menschlicher Muskel machen würde. Es gibt viele Ansätze, die in die Richtung gehen und auch das wird in den nächsten Jahren gelöst werden. Aber da haben wir einfach noch nicht die Hardware. Und wenn wir dann die Hardware haben, dann gibt's einige Leute, die eben sagen, es wird nicht reichen, einfach nur eine super Hand hinzutun. Und jetzt muss ich nur ein groß genuges Modell trainieren, was das macht. Wir haben extrem viel Intelligenz, die in der Hand selbst verbaut ist. Warum ist mein Daumen immer so leicht nach innen gebeugt? Warum sind meine Hände genauso mit den Längen der einzelnen Elemente? Ich würde mal sagen, es gibt einen mathematischen Grund dahinter, der dafür gesorgt hat, dass das wirklich optimal ist. Und warum sind die Sehnen genauso verbaut in den Händen, wie sie es sind? Weil ich dadurch ganz viel Intelligenz vorwegnehmen kann, die ich nicht vom Gehirn aus regeln muss, sondern die hier drin intrinsisch einfach schon drin ist. Und da gibt's, glaube ich, noch eine Menge interessante Interaktionen, in der die Medizin, die Neurowissenschaften, die Mechanik, die Mathematik und die Robotik zusammenarbeiten können.
Ja, das ist ein spannender Ansatz. Ich möchte dir da mal eine Aussage vorlesen, und zwar von Rodney Brooks, ein MIT-Robotiker und Gründer von iRobot, ein Unternehmen, das mittlerweile fairerweise insolvent ist, aber der ist schon durchaus populär und hat Ende Februar in einem Blogpost geschrieben, Musks Vision sei pure Fantasie, also in Bezug auf seine Optimus Humanoid Roboter, die menschliche Hand habe 17.000 Mechanorezeptoren ohne Entsprechung in der Robotik und erfolgreiche Humanoide werden in den nächsten 15 Jahren Räder statt Beine haben. Zudem sagt er, die heutigen humanoiden Roboter werden nicht lernen, geschickt zu sein, trotz der hunderten Millionen, vielleicht sogar Milliarden Dollar, die VCs und große Technologiekonzerne in ihr Training stecken. Er sagt, es wird noch locker mal 100 Jahre dauern, bis wir dann soweit sind. Was ist deine Meinung dazu?
Vielleicht hat er recht. Die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Ja. Denn es wäre vermessen zu sagen, dass man die Innovationssprunghöhe, die jeder Innovationssprung mit sich bringt, vorhersagen kann. Ich bin mir absolut sicher, dass es in den nächsten 5 Jahren nicht gelingen wird, die Dexterität des Menschen zu erreichen. Mhm. Aber ich glaube, wir werden uns sukzessive annähern. Und dann ist für mich weniger die Frage, können wir besser manipulieren als der Mensch? Sondern die Frage ist, können wir so gut genug manipulieren, dass wir Wert schaffen können? Und das eine ist eine akademische Frage. Werde ich es jemals schaffen, so gut Klavier zu spielen wie, weiß ich nicht, lang. Mhm. Das andere ist eine ökonomische Frage. Was brauche ich eigentlich in puncto Manipulationsfähigkeit, um jetzt in meinem Kontext in der Pflege Wert zu schaffen? Und da brauche ich keinen lang zu Hause. Mhm. Insofern glaube ich, es wird schon konvergieren irgendwann. Ob das 100 Jahre sind, könnte ich dir nicht sagen. Ich weiß aber, dass es eine Menge Leute gibt mit einer Menge intuitiven neuen Ideen, die an dem Problem arbeiten. Und jetzt, um diese Frage von Elon Musk zurückzukommen. Ne? Also wenn man sich mal einen Schritt rauszoomt, dann ist ja die Vision von Elon Musk beim autonomen Fahren, alles kamerabasiert zu machen. Mhm. Und die Vision von Waymo ist es, mit einer hochsensorisierten Plattform zu fahren. Waymo funktioniert. Eines Tages werden wir vielleicht rein visuell arbeiten können. Weiß ich nicht. Aber wir sind definitiv noch nicht da. Und ich glaube, ähnlich ist es bei der humanoiden Robotik. Wir werden eines Tages die Dexterität des Menschen abbilden können. Habe ich keine Zweifel. Aber die Frage ist, wie lange wird dieser Push halten, dass sehr so viel Geld investiert wird? Und ich glaube, der wird so lange halten, bis wir kommerziell einen vernünftigen Benefit darstellen können mit einer humanoiden Robotik. Und dann von dort aus, wenn wir es dann sehen, inwieweit die Menschen bereit sind, nochmal so viel Geld zu investieren, um einen eigenen Klavierspieler als humanoiden Roboter zu Hause zu haben.
Ich fand diesen Vergleich von Waymo und Tesla jetzt von dir sehr interessant, weil die Frage stellt sich ja auch, also wie machen zum Beispiel diese Unitrees das überhaupt? Und man würde jetzt ja auch intuitiv davon ausgehen, die haben einfach Kameras und dann läuft das schon. Aber ich meine jetzt auch die Unitrees, die nutzen auch LiDAR beispielsweise. Kannst du uns da vielleicht nochmal mitnehmen? Also ich glaube, vielen ist es gar nicht so klar, womit da überhaupt gearbeitet wird. Also wo zum Beispiel Unitrees jetzt letztlich auch LiDAR-Sensoren brauchen und eben auch nicht nur Kameras, wie es da aktuell der momentane Stand.
Also ich kann dir nicht sagen, was Unitree, wie Unitree seine Roboter trainiert. Das ist ein Betriebsgeheimnis. Das weiß ich nicht. Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine Mischung aus Learning by Demonstration, ne, und Reinforcement Learning und einfach ja auch ein bisschen Trial and Error und das Ganze in Simulation, um in der Simulation möglichst einen guten Startpunkt für mein Lernen, für meine Lernoptimierung zu finden. Wir Menschen merken ja oft, wir können ja gar nicht merken, bis wir uns darauf konzentrieren, wie unendlich viele Sensoren wir haben. Setz mal eine Schlafmaske auf und versuche in der Welt rumzulaufen. Ne? Gleichzeitig gibt es Menschen, die in der Lage sind, als Blinde in der Welt zu interagieren. Das heißt, die können dann im Gehirn eine adaptive Sensoroptimierung durchführen. Zum jetzigen Zeitpunkt kannst du mit Kameras nicht die Sicherheit darstellen und die Genauigkeit darstellen und die Update-Rate darstellen, die du brauchst, um mit einem Roboter sicher in der Welt zu interagieren. Das heißt aber nicht, dass es nicht kommt. Ich glaube, man unterschätzt, was passiert, wenn sich die Daten verzehnfachen, die GPU, also die Processing Time verzehnfacht und die Algorithmik zehnfach effizienter wird. Dann habe ich eben einen wahnsinnigen Hub, ein wahnsinniges Delta in den Fähigkeiten. Insofern, ja, wir bei uns im Garmin benutzen natürlich einen LiDAR, klar, wir haben sogar drei. Wir haben einen nach vorne planar, einen nach hinten planar, der erstmal dafür sorgt, dass man sieht, stehen da irgendwelche Beine rum. Denn das hilft schon mal, um zu identifizieren, ob man irgendwo hinfahren darf. Und dann haben wir noch einen auf dem Kopf und der scannt die Umgebung. Der hilft bei der Lokalisation natürlich, der hilft aber auch bei der Sicherheit, um zu identifizieren, wo sind Menschen. Natürlich haben wir auch Kameras, das ist ganz klar. Momentan haben wir nur in Anführungszeichen eine 3D-Kamera auf Augenhöhe und wir bauen jetzt noch eine Time-of-Flight-Kamera, also eine Kamera ein, die besonders genau messen kann, hier so im Manipulationsbereich. Viele Leute machen jetzt Kameras an die Hände. Das heißt, wäre ja schon cool, wenn wir Augen an den Händen hätten. Ne? Also mich würde wirklich interessieren, was für tolle Dinge man machen könnte als Mensch, wenn man zwei Augen an den Händen hätte. Auch hier glaube ich, wir haben auch letztes Mal in unserem letzten Gespräch darüber gesprochen, wenn wir ums Thema Humanoide gehen, wir Menschen sind optimiert auf gerade gut genug. Vielleicht gab es mal einen Humanoiden, der hatte Augen an anderen Stellen. Ich weiß es nicht. Ne? Für den Moment ist natürlich für uns in der Forschung mehr Sensorik besser, weil mehr Daten bedeutet mehr Insights. Fürs Kommerzielle wird man im Grunde, wenn die Preise für LiDAR nicht substanziell sinken, wird man aufs kamerabasierte Modell zurückgehen müssen, wenn man es eines Tages monetär vernünftig anbieten will.
Wenn du angestellt bist und diese Videos hier schaust, dann weißt du ja bereits, dass bis 2030 mindestens 57% aller Arbeitsstunden, also über die Hälfte aller Jobs, vollautomatisiert werden. Das sagt zumindest die aktuelle McKinsey-Studie. Und das betrifft laut Anthropic nicht nur Routinejobs, sondern insbesondere auch gut bezahlte Wissensarbeiter aus dem Mittel- und Oberschichtssegment. Du weißt bereits, dass wir bei Everlast AI die letzten Jahre über 2100 Unternehmen erfolgreich bei der KI-Integration begleitet haben, von mittelständischen Firmen bis hin zu echten Weltmarktführern. Dabei sehen wir immer wieder, dass gerade die Leute in Unternehmen, die Verantwortung übernehmen für KI-Projekte, sich proaktiv weiterbilden und echte Fähigkeiten aufbauen, sich gerade unverzichtbar machen, während Positionen wie KI-Manager oder Chief AI Officer in noch kaum einem Unternehmen vernünftig besetzt sind. Doch Das Problem ist, dass es keine richtigen Weiterbildungen gibt, die dir KI-Wissen wirklich aus der realen Praxis beibringen. Und da wir die letzten Jahre einfach so viele berechtigte Fragen aus der Community in diesem Bereich bekommen haben, haben wir uns entschieden, mit KI-Lernen.de die Nummer 1 KI-Weiterbildungsplattform für den deutschsprachigen Markt aufzubauen und unser Wissen weiterzugeben an alle, die verstanden haben, dass KI-Fähigkeiten mindestens genauso wichtig sind, wie mit dem Internet umgehen zu können. Wenn du dir also jetzt die essentiellen Fähigkeiten der Zukunft aufbauen möchtest, um dir deine Zukunft nicht nur zu sichern, sondern echte Karriere zu machen, dann schau einfach mal auf KI-Lernen.de vorbei. Dort findest du ab sofort verschiedene Kurse, die dir neben den ganzen YouTube-Videos hier deine Abkürzung verschaffen zu den Fähigkeiten, auf die es jetzt wirklich ankommt. Den Link findest du auch in der Videobeschreibung und damit zurück ins Video.
Es macht ja auch Sinn, wie du sagst, vor allem auf das größte Bottleneck immer zu schauen, um zu bewerten, wie die Entwicklung weitergeht, wie schnell sie geht. Und du sagtest ja auch, hast du jetzt gerade eben immer wieder bestätigt, Daten sind nach wie vor das größte Bottleneck. Und jetzt geht man dazu über, selbst Trainingsdaten zu erzeugen, über Trainingscenter beispielsweise. Und auf der anderen Seite gibt es ja diesen Ansatz von Cosmos beispielsweise, von Nvidia, dass man sagt, wir wollen virtuelle Welten bauen, virtuelle Lernumgebung. Wie bewertest du diese ganze Ambition auch von Nvidia mit diesem Omniverse, Cosmos und so weiter, mit diesen virtuellen Lernwelten im Vergleich zu diesen, ich hole mir im Zweifel einen Mensch, der macht das vor und wir erzeugen die Trainingsdaten selbst, weil das hast du ja gerade eben als den größeren Durchbruch oder was dich gerade interessiert auch bezeichnet. Wo sind die Unterschiede und kann man das sagen, was ist besser, was ist schlechter, braucht man beides oder wie ist das einzuordnen?
Ich glaube, man braucht beides. Zum heutigen Zeitpunkt braucht man beides. Wir nennen es Real to Sim to Real. Das bedeutet, ich habe ein echtes System, ich bringe das in die Simulation und ich kann in der Simulation Millionen parallele Iterationen fahren. Und dann, wenn ich ein vernünftiges Ergebnis habe, kann ich dieses Ergebnis zurück in die echte Welt projizieren, kann also mein gelernte Bewegung auf den Roboter zurückprojizieren. Jetzt ist es so, dass ich zum heutigen Zeitpunkt nicht alles perfekt simulieren kann. Es geht nicht. Ne? Wenn ich jetzt ein Objekt hochhebe, dann simuliere ich ungefähr den Reibungskoeffizienten meiner Haut und ungefähr den Reibungskoeffizienten des Objektes. Und ich simuliere natürlich das Gewicht des Objektes etc. etc. Aber ist die Luftfeuchtigkeit höher, die Reibung ist anders, irgendjemand hat sich die Hände eingecremt, schon stimmt die Simulation nicht mehr. Und deswegen zum heutigen Zeitpunkt sind die Simulationen, weichen immer ab von der Realität. Aber dieses Reinforcement Learning, was ja die Basis von dem Ganzen ist, sorgt dafür, dass wenn ich einen guten Startpunkt habe, dann kann ich mit in der Simulation einen guten Startpunkt finden, von dem ich aus beginne und dann kann ich in der echten Welt nachoptimieren. Und wenn ich jetzt in der Daten, also bei den Datenfarmen, das ist ja genau das, was die machen. Die erzeugen Trainingsdaten, geben diese in eine Simulation, zum Beispiel das Nvidia Omniverse, optimieren von dort aus, ich habe also schon mal einen guten Startpunkt, optimiere jetzt in der Simulation weiter und dann bringe ich es idealerweise auf meinen echten Roboter und dort ist es dann schon so nah dran, dass ich halt noch 2-3 Mal oder x-mal optimiere und dann habe ich eine gute Lösung. Und bisher passiert es eben über Teleoperator-Ansätze und die sind technisch relativ aufwendig und in Zukunft ist das Ziel, wenn ich die Kinematik, also die Bewegung von ich greife mir ein Glas Wasser und stelle es darüber, gefilmt habe, habe ich keine Kräfte in dem Video. Ich habe nur Bewegungen. Und selbst dann mit schlechter Auflösung und vielleicht nur 30 Frames die Sekunde, alles nicht so genau. Aber es ist ein gut genuger Startpunkt, so dass ich in der Simulation, und die Simulation kann jetzt die Kräfte simulieren, das ist ganz wichtig. Die Simulation, wenn ich in Simulation ein Gras hochhebe, kann ich bestimmen, wie groß die Kräfte gerade sind. Und das heißt, ich kann das in Simulation, das Video augmentieren, was im Video fehlt, kann ich in Simulation hinzufügen.
Ja, du sagtest ja vorhin, es macht Sinn, den Menschen als Formfaktor, als Beispiel jetzt erstmal zu nehmen und erstmal als Optimum hinzunehmen und versuchen nachzubauen. Dennoch gibt es ja einige Fähigkeiten, die humanoide Roboter haben oder haben werden, die den Menschen natürlich überflügeln und das sollte ja irgendwann auch das Ziel sein, dass Roboter deutlich besser sind als Menschen. Ja. Und eine Sache, die mir persönlich jetzt einfällt, wenn wir wieder an Unity denken, das ist natürlich diese enorme Parallelisierung von Aufgaben, was jetzt schon beeindruckend ist oder manche sprechen ja von einer Art kollektiven Bewusstsein, vielleicht auch ein Roboter lernt was, dann soll der andere auch davon lernen, können wir Menschen, die meisten können zumindest nicht, ja. Was sehen die meisten hier nicht? Also was sind vielleicht Dinge oder Fähigkeiten, die Roboter in der Folge besser machen werden als den Menschen? Wie eben genau diese Parallelisierung, diese Aufgaben oder dass ein Roboter lernt und dann lernen am Ende alle?
Ich glaube, das, was du ansprichst, ist ganz zentral. ob Humanoide jetzt besser werden als Menschen, ja, definiere besser. Ne? Also ich glaube, da hakt schon. Humanoide sind heute schon teilweise agiler. Ne? Also es gibt dieses Video von Boston Dynamics, wie dieser Roboter vom Boden aufsteht und sich irgendwie die Hüfte einmal um 180 Grad rumdreht. Momentan ist der menschliche Muskel oder generell der biologische Muskel schon noch ein sehr, sehr energiedichter Aktuator. Aber auch hier werden potenziell Aktuatoren, Motoren kommen, die das noch besser können. Das heißt, wir werden natürlich stärkere Roboter sehen. Ich glaube, was Roboter, womit sich, auch da gibt es Ansätze, was wir Menschen immer noch super können, ist, wir können uns selbst heilen. Mhm. Das heißt, wenn wir einen Knochen gebrochen haben, dann kann der potenziell, wenn man es richtig macht, heilen. Mhm. Das funktioniert bei Robotik nicht. Allerdings gibt es auch Menschen, Forscher, die an diesem Thema arbeiten und die Roboter zum Beispiel mit echter Haut überziehen, die in der Lage ist zu heilen. Das ist ganz, ganz weit weg. Aber das, was du ansprichst, das kollektive Lernen, das ist ein ganz zentraler Punkt. Ein Roboter, der am einen Ende der Welt etwas gelernt hat, kann dies in Sekunden auf die andere, an das andere Ende der Welt projizieren. Und da werden uns die Roboter eindeutig überlegen sein. Mhm. Ganz klar.
Jetzt ist es ja auch so, also da sind wir wieder beim Thema Translation. Die meisten Menschen, die glauben uns das einfach alles nicht. Also wir reden über diese Themen, es ist einfach abstrakt. Ja, ja. Und selbst bei den Unitree-Videos habe ich es immer wieder gehört, das ist KI-generiert. Wir glauben das einfach nicht, dass wir schon so weit sind an der Stelle. Und was mich dort an der Stelle interessieren würde, was sind die nächsten Dinge, die wir sehen werden? Ich hatte neulich mit dem Professor Dr. Oliver Bendel gesprochen, Robotikprofessor, und er sagte, wir werden schon sehr bald Humanoide in Haushalten sehen. Wieder vor dem Hintergrund der Trainingsdaten. Er sagt, das wird gar nicht funktionieren. Aber man wird es in die Haushalte lassen, um Daten zu sammeln aus den Haushalten, die wir online zum Beispiel nicht bekommen. Und dann werden es natürlich die Menschen auch wiederum sehen. Ah, das ist auch immer Humanoide im Haushalt. Und in 5 bis 10 Jahren wird es dann erst so wirklich funktionieren. Und zuvor macht man es eigentlich eher wiederum auch, um Daten zu sammeln. Was sind aus deiner Sicht so die nächsten Dinge, die die Leute sehen werden oder auch Bereiche, in denen wir dann auch wirklich in der realen Welt konfrontiert sind mit humanoiden Robotern? Was passiert als nächstes?
Oh Gott, was passiert als nächstes? Die Antwort ist auch hier, ich weiß, es ist sehr unbefriedigend, aber ich weiß es nicht. Was du erwähnt hast, ist sicher richtig. Das, ich glaube, OneX bietet ja seine Roboter für $500 im Monat oder so an. Also nix, ne? Und die können auch noch nicht viel, aber genau wie du sagst, die sind im Grunde einfach nur Datentrainingssysteme, die bei dir zu Hause leben. Die humanoide Revolution oder generell diese robotische Revolution, die Konvergierung von KI und Physical ist ja relativ am Anfang. Ja. Und jede Innovation, egal wo du schaust, hat immer Dekaden gebraucht, bis sie vollumfänglich in der Realität angekommen ist. Diese Innovationszyklen werden immer kürzer. Insofern glaube ich, ich bin mir sicher, dass ich es in meinem Leben erleben werde. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass ich es in meinem Berufsleben erleben werde. Ich glaube trotzdem, dass wir auf eine ziemlich lange Zeit, wir reden über 10, 15 Jahre, das Problem haben, dass humanoide Roboter extrem schwer abzusichern sind. Und dass sie als Produkt, was ich kaufen kann und was dann auch den Erwartungen an ein Produkt entspricht, funktioniert immer. Ne, tut mir nicht weh, tut, was ich will, dass das noch ganz schön lange dauern wird. Auch hier wieder die Analogie zum Auto. Die ersten Autos, also in den 80er Jahren sind diese Dinger nach 10 Jahren immer so durchgerostet gewesen, dass du sie wegschmeißen konntest. Und da war das Auto schon fast 100 Jahre alt. Ne? Und das ist eines der Dinge, bei denen am meisten Geld investiert wurde, eine der meisten Technologien, die am meisten Geld investiert wurde. Es wird also wirklich noch ein bisschen dauern, bis Humanoide so im Alltag angekommen sind, dass sie halt einfach funktionieren. Aber ich glaube, in Nischenanwendungen, besonders in der Produktion, werden wir es in Zukunft mehr und mehr und mehr sehen. Wer war das? Auch eine chinesische Firma hat gerade seine Daten und ein Video veröffentlicht, wo der Roboter in der Produktion irgendeinen Stöpsel auf irgendeine Art Schraube draufsteckt und das hat so halb funktioniert. Das heißt, die publizieren auf einmal und sagen, schau mal her, hat nicht funktioniert, aber wir haben 90% korrekt. Und wenn wir heute schon 90% richtig ausgeführte Tasks haben, dann wird es nicht mehr wahnsinnig lange dauern, bis sich das Ganze zu einem Punkt entwickelt hat, wo es kommerziell Sinn macht.
Ja, absolut. Das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen, weil es ja auch ein breiter Begriff oder breite Frage, wann sehen wir es in der Öffentlichkeit, ob es da eine Reihenfolge gibt. Also dass man sagt, erst geht's in die Industrie, dann in die Pflege und ganz am Ende dann vielleicht mal in den Haushalt. Was ist deine Einschätzung dazu? Also gibt es da eine Art, wird alles parallel passieren? Glaubst du, man wird jetzt in der Industrie beispielsweise anfangen und dann kommt Pflege, dann kommt Haushalt? Oder wie wird das ungefähr ablaufen?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Industrie, besonders die Produktion, das Erste ist. Es gibt ja einen Grund, warum China das so wahnsinnig pusht. Natürlich, also mehrere Gründe, aber einer der Gründe ist eine rapide alternde und abnehmende, also in der Anzahl der Menschen abnehmende Gesellschaft.
Ja.
Und in China, glaube ich, ist das Bewusstsein klar, dass die zwingend Robotik benötigen, um ihren Wohlstand weiterzuentwickeln und aufrechterhalten zu können. Insofern, wo wird dieser Wohlstand generiert? In China zumindest großteils in der Produktion, würde ich behaupten. Deswegen wird dort auch, weil dort das meiste Geld zu holen ist, wahrscheinlich auch das meiste Geld hinfließen. Im Häuslichen ist es doch bisher noch ein Lifestyle-Produkt. Also ja, ist schon cool, wenn der Roboter meine Wäsche zusammenlegt, aber kriege ich jetzt in 3 Minuten auch hin. Und in der Pflege ist, glaube ich, der Pain am größten. Dort ist der größte Need. Wir haben so wahnsinnig viele Menschen, die Pflege, menschenwürdige Pflege, benötigen. Und insofern wäre meine Prädiktion, dass es in der Industrie zuerst passiert, weil da habe ich das Thema Sicherheit viel weniger. Da kann ich, selbst wenn der Roboter jetzt irgendwelche Schrauben irgendwo reindreht, irgendwas macht, ich kann immer noch den relativ abschirmen von den Menschen. Wenn er dann zusammenbricht und 80 Kilo hat und einfach in sich zusammensackt, passiert nichts. Und dann, glaube ich, werden wir Insellösungen sehen in den Bereichen, in denen der Leidensdruck am größten ist. Und da ist die Pflege nun mal mit vorne dabei.
Ja. Ja, eine der wichtigsten Fragen, du hast es vorhin auch implizit schon erwähnt, in dem Kontext ist ja die Haftungsfrage. Also ein Fehler passiert, nehmen wir den Roboter im Haushalt, stößt eine Vase um, wer haftet jetzt dafür? Oder in der Pflege ist es natürlich noch viel prekärer, wenn dort Fehler passieren, dann kann es tendenziell um die Gesundheit der Menschen gehen. Und was ich so spannend finde, dass selbst die Wissenschaft, zumindest von dem mit den vielen Professoren und Experten, mit denen ich spreche, ist sich absolut uneinig in dieser Frage, wer haftet? Also der Besitzer, der Hersteller, der Roboter selbst. Was ist deine Meinung dazu? Wer wird am Ende oder sollte aus deiner persönlichen Sicht haften?
Da müssen wir jetzt einen kleinen Exkurs zu machen.
Gerne.
Und vor, ich weiß es nicht, wann es war, und jetzt werden mich die Ökonomen wahrscheinlich irgendwie steinigen, 150 Jahren, kam das Konzept der juristischen Person überhaupt auf. Das war vollkommen absurd, dass eine Firma haften sollte. Ja, wie willst du denn die Firma in den Knast stecken? Und es hat wirklich eine fundamentale Änderung der Art, wie die Gesellschaft Risiko wahrnimmt, gebraucht, damit man sagen konnte, ja, hier ist eine juristische Person und die ist haftbar. Wir sehen ja die gleiche Frage im Kontext des hochautonomen Fahrens. Das haben wir auch schon mal besprochen. Aktuell sterben auf deutschen Straßen 3000 Menschen im Jahr, wenn in Zukunft nur noch 300 sterben würden. Aber ich kann niemanden mehr dafür beschuldigen. Wollen wir als Gesellschaft das? Oder brauchen wir jemanden, auf den wir mit dem Finger zeigen können? Zum jetzigen Zeitpunkt ist, glaube ich, die klare Antwort, wir sind noch nicht so weit. Die meisten Autos haben jetzt eben Level 2 plus autonomes Fahren. Da wird ganz klar angezeigt, Sie als Fahrer sind verantwortlich. Ja, was kommt denn jetzt, wenn Level 3 kommt? Ich meine, Mercedes stellt das jetzt, glaube ich, im Herbst oder hat es gerade vorgestellt. Wer ist denn dann verantwortlich? Ja, dann kann man natürlich zurückgehen auf eine Frage, war es ein sensorischer Ausfall, hat die Umgebung Mist gemacht? Das sind Dinge, die müssen die Ethiker und die Juristen klären. Und die Gesellschaft als solche, glaube ich, wird an den Punkt kommen müssen, ähnlich wie vor 150 oder 200 Jahren, als die juristische Person aufkam. Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir sagen, es gibt jetzt eine Entität, die heißt KI und die kann haftbar gemacht werden. Und wer, was auch immer hinter dieser KI steht, eine Firma, die kann ebenfalls haftbar gemacht werden. Denn wenn wir das nicht tun, dann können wir im Grunde intelligente Systeme nicht in unserer Gesellschaft loslassen.
Ja. Ja, das ist auch eben das Spannende, dass mit Leuten aus der Technik, wie jetzt hier beispielsweise, ich hatte neulich auch mit dem Professor Dr. Ernst Dickmanns gesprochen, also der Pionier des autonomen Fahrens, und er sagte auch, das Auto muss haftbar gemacht werden am Ende. Jetzt gerade, wir haben ja über Dinge gesprochen wie kollektives Lernen. Was hat man da jetzt noch für einen Einfluss drauf als Halter oder auch als Hersteller, wenn die Roboter selbst immer weiter lernen? Es funktioniert ja rein logisch schon fast gar nicht mehr. Und ein pragmatischer Ansatz, den ich auch mal manchmal höre, das sieht man jetzt zum Teil bei autonomen Fahrzeugen, sind Versicherungen. Ich weiß nicht, ob du hier schon Updates hast aus diesem Bereich. Also gibt es da schon was für humanoide Roboter, dass man im Zweifel zumindest in zivilrechtlichen Fragen sagt, Versicherung haftet und hat erstmal eine pragmatische Lösung dahingehend?
Naja, diese Lösung habe ich ja bisher immer. Hm. Ob ich jetzt ein Haustier habe, einen Hund, der mir wegläuft und ein Autofahrer vors Auto und der fährt gegen Baum, dann ist auch, im Grunde bin ich quasi qua Hund haftbar. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Studie mit Robotern und Menschen mache, dann muss ich meine Dokumentation bei der entsprechenden Behörde einreichen und dann muss ich eine Patientenversicherung abschließen. Geht gar nicht anders. Ich muss auch als Inverkehrbringer von einem Medizinprodukt beispielsweise eine Produkthaftpflichtversicherung abschließen. Das heißt, diese Dinge gibt es ja schon. Und dann ist wirklich nur die Frage, wie hoch ist das Premium, was ich bezahlen muss, um das abzusichern. Mhm. Ich glaube aber, dass es in Zukunft, und auch hier, wenn jetzt, stellen wir uns mal den Worst Case vor und es gibt einen Haftungsfall, weil wir mit einem Menschen in der Interaktion sich jemand verletzt hat, dann bezahlt die Versicherung. Muss ich deswegen in den Knast? Naja, auch, wenn ich mich nicht vorsätzlich oder fahrlässig verhalten habe, dann eigentlich nicht. Und ich glaube, an den Punkt wird die Gesellschaft kommen müssen, dass wir sagen, solange es nicht fahrlässig, grob fahrlässig oder vorsätzlich war, schmeißen alle Geld in den Topf und das nennt sich Versicherung. Und wer einen Schaden hat, wird daraus kompensiert. Das machen wir heute schon. Insofern, der Schritt ist, glaube ich, nicht so ein großer Bruch mit unserer gesellschaftlichen Wahrnehmung, wie wir mit Technologie umgehen.
Ja, worüber wir bei den ganzen Fragen natürlich immer sprechen müssen, ist Deutschland. Und was ich so beeindruckend finde, hier auch an der TU München letztlich, wir haben beeindruckende Forschung, leisten sehr häufig Grundlagenforschung und am Ende sagt man dann, wandert die Forschung ins Ausland oder die Unternehmen werden im Ausland gegründet und wir haben im Zweifel nichts davon. Ich habe jetzt aber erstmal eine spezielle Frage, weil ich immer wieder lese, in Unitree-Debatten oder wenn wir diese ganzen chinesischen Roboter zeigen, dass man sagt, ja, die senden ja alle 5 Minuten Daten nach China und eigentlich permanente Überwachungsmaschinen. Und das könnte ein Vorteil für deutsche Robotik sein. Einfach diese Vertrauensfrage, also dass man sagt, wir wollen einfach gar keine Humanoiden oder andere Arten von Robotern in unserer Pflege beispielsweise haben, weil was passiert mit den Daten? Wie siehst du das? Also zum einen dieses Datenargument, ist das wirklich valide? Und was könnte aus deiner Sicht der Vorteil von deutscher Robotik sein gegenüber zum Beispiel chinesischer?
Also zum ersten Mal zum Datenschutzthema. Jetzt muss man sich, glaube ich, klar machen, dass wenn man eine amerikanische Software von Microsoft oder Google verwendet, man in vielen Fällen auch eine ganze Menge von sich preisgibt. Hm. Der Staubsaugerroboter kartiert meine Wohnung auch. Selbst mein Auto, da gab es einen ganz großen Datenskandal von einem deutschen Hersteller, den hat der Computer Chaos Club aufgedeckt, dass die Autos im Grunde bis auf wenige Zentimeter genau mein gesamtes Bewegungsprofil aufzeichnen. Und sie konnten daraus sogar klar extrahieren, wer bei einem bestimmten, ich glaube, es war irgendein Geheimdienst, weil es war klar, wer quasi dort täglich parkt, der muss da wohl arbeiten. Mhm. Das heißt also so, wir haben, glaube ich, schon eine gute Regulatorik und da hat, glaube ich, Europa definitiv einen großen Vorteil, dass das Vertrauen in europäische Regulatorik da ist. Aber ich würde da nicht aufhören. Wir sind in Deutschland extrem gut in der Mechanik, in der Elektromechanik. Hm. Das ist etwas, wo wir wirklich, wirklich Skills haben und wo wir viele Mittelständler haben, die teilweise weltweit so Nischenführer sind. Niemand kennt diese Namen, aber werden weltweit verwendet. Und auch hier, wenn wir uns in ein paar Monaten sprechen, vielleicht werde ich auch einfach sagen, Mensch, Alex, was hast du da von dir gegeben? Ja. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass wir uns auch gerade ganz schön kleinreden. Mhm. Und ich glaube auch, überleg dir, was passiert ist, als ChatGPT 3.5 rauskam. Am nächsten Tag sind die Google-Aktien erstmal massiv gefallen. Ach du meine Güte, da ist jemand, der kann was, was kein anderer kann. War zu dem Zeitpunkt vielleicht richtig. Mhm. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber der Punkt ist, seitdem hat sich ein Koloss wie Google wirklich reingehängt, um aufzuholen und von dem, wenn man es anschaut, die können gut mithalten. Und jetzt gibt es diese humanoiden, gerade, das ist jetzt gerade in aller Munde. Und ja, die Chinesen haben da wirklich einen beeindruckenden Vorsprung. Aber das heißt nicht, dass man sich irgendwie hinsetzen sollte und sagen sollte, so, wir ziehen uns jetzt auf das zurück, was wir gut können, nämlich Regulatorik und Datenschutz. Ich glaube, dass es alleine schon mal deswegen, weil wir es bei der Automobilindustrie ja so ein bisschen verpennen, hier ein wesentlich stärkeres Bewusstsein gibt, dass wir es in der Robotik jetzt bitte mal nicht verpennen sollten. Jemand hat neulich mal gesagt, wir in Deutschland sind sehr gut daran im Säen, aber sehr schlecht im Ernten. Und da sehe ich sehr viele Initiativen von Seiten der Regierung mit der Hightech-Agenda zum Beispiel, die eben sagt, jetzt müssen wir auch mal ernten lernen. Insofern, ich würde Deutschland auf gar keinen Fall abschreiben und ich würde auch mich fragen, was hiervon ist vielleicht sogar eine gewollte Darstellung von negativen Nachrichten. Was hiervon ist so ein bisschen sich selbst verstärkendes System, oh Gott, alles geht den Bach runter. Das stimmt auch nicht.
Ja.
Also müssen halt vielleicht ein bisschen ein paar Änderungen durchführen, aber ich sehe das sehr positiv, dass auch diese humanoide Robotik in seiner Gänze, also in der Elektromechanik, auch aus Europa kommen kann.
Ja, absolut. Das kann ich nur so unterschreiben. Das ist auch für mich ein großes Ziel mit Everlast AI, weshalb wir solche Gespräche hier führen, weshalb das auch so wichtig ist, damit man eben mal rauskommt aus dieser Negativspirale und dem Defätismus, dass man sagt, ja, wir haben eh überall den Anschluss verloren, können eh nichts mehr machen, weil genau das Gegenteil ist im Wesentlichen der Fall. Und das sehen wir hier an der TU München natürlich auch durch deine Forschung und Gedanken an der Stelle. Ich habe nochmal eine fachliche Frage, die mich interessiert. Und zwar hatte ich neulich nämlich die Diskussion, gerade in Bezug auf diese Datenschutzthematik, dass man ja aktuell auch wieder im Hinblick auf China sieht, die Open-Source-Modelle holen immer schneller auf, sind nur noch 5 Monate hinterher, geht immer schneller, manche sind sogar gleich auf. Wie das im Robotik-Bereich auch passieren könnte, also dass man sagt, weil da haben, glaube ich, viele Sorge, hey, die Daten gehen in die Cloud. Selbst wenn es ein deutscher Anbieter ist, letztlich die Software der Roboter, die wird ja in der Cloud betrieben, dass man sagt, man betreibt das Open-Source oder vielleicht sogar schon lokal, also angenommen, ich habe jetzt eine Fabrik, betreibe eigene Server, auf denen ich meine Humanoiden sozusagen laufen lasse und alle Daten bleiben bei mir in der Fabrik. Gibt es da Fortschritte in diesem Bereich, also Open-Source-Robotik? Und wie siehst du das? Also könnte das ein Markt in der Zukunft sein? Wird die Entwicklung vielleicht gerade auch wie bei den Foundation Models dort auch hingehen? Also dass man in Zukunft auch viel mehr Open-Source haben wird in dem Bereich? Oder was siehst du da?
Bei Betriebssystemen sehen wir ja ganz klar, wer dominiert. Und es ist nicht Open Source.
Hm.
Es gibt im Bereich Robotik Open Source, das heißt ROS, Robot Operating System, da gibt es die Version 2 aktuell, ROS 2. Und dort kann jeder und jede die Algorithmik im Grunde verkapseln und online stellen.
Hm.
Das heißt, ich habe in diesem Ökosystem ROS jede Funktion, die ich mir wünschen könnte, im Grunde schon vorprogrammiert als Bibliothek. Das ist jetzt nicht das Performanteste der Welt. Das heißt, ganz oft kann man super prototypen mit ROS 2, aber wenn ich es jetzt wirklich als Produkt verkaufen wollen würde, könnte ich mir vorstellen, dass man das nochmal nachschreibt, auf Performance optimiert. Insoweit glaube ich schon, dass beide Welten koexistieren werden. Aber jetzt muss ich vorsichtig sein, weil das ist überhaupt nicht meine Domain. Wir sehen aber, dass es eben Modelle gibt, die Open Weight, Open Architecture, die wir uns runterladen können und die wir auf der entsprechenden Hardware bespielen können. Wir sehen aber auch, dass die aktuellen Marktführer, also Claude, die letzte Version, das ist schon beeindruckend. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es beides geben wird, aber der chinesische Ansatz ist natürlich extrem interessant, weil ich habe sowas in der Form noch nicht gesehen, mag es bestimmt gegeben haben, aber ich habe es noch nicht gesehen. Insofern, ich würde mir nicht zutrauen, zu sagen, welcher Ansatz in Anführungszeichen gewinnen wird. Ich würde immer behaupten, dass es am Ende so wie Linux und Windows beides in Parallel gibt. Und dann der Benutzer und die Käufer abwägen können, was ihnen wichtiger ist. Ist mir der Preis wichtiger? Ist mir der Datenschutz wichtiger? Ich denke, das wird sich gegenseitig entsprechend, es gibt, glaube ich, Märkte für beides.
Ja, höchst interessante Einblicke. Also haben wir schon mal einen guten Rundumschlag wieder ums ganze Feld der Robotik geleistet. Also schreibt es gerne auch mal in die Kommentare, ob ihr vertiefende Fragen habt an den Alexander. Ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft immer mal wieder hier auf dem Kanal uns zusammensetzen können, um ein Update zu schaffen über alles, was sich tut. Und mich interessiert jetzt nochmal abschließend, Alexander, welche Themen dich jetzt gerade noch interessieren oder was du glaubst oder womit du dich jetzt gerade noch im Hinblick auf Garmi beispielsweise beschäftigst, was sind da vielleicht so die nächsten Durchbrüche, die wir dann sehen werden beim nächsten Mal, wenn wir sprechen, oder hast du vielleicht nochmal so ein paar allgemeine Prognosen oder abschließende Worte für die Zuschauer?
Also wir fokussieren uns gerade wirklich auf dieses Real to Sim to Real. Wir haben also jetzt zum Beispiel unsere Pflegezimmer, heute habe ich die Modelle bekommen, komplett digitalisiert, als semantische virtuelle Umgebungen. Das bedeutet nicht nur als Punktwolke, das sind einfach Daten, sondern ich habe jetzt eine Tür und da kann ich dran ziehen und dann geht die auch auf. Das heißt, in Richtung eines Weltmodells, ich habe also ein Verständnis dafür, was ein Gelenk an einem Türscharnier ist. Das Zweite, was eben sehr interessant ist für uns, ist das ganze Thema VLAs. Hier arbeiten wir mit Karlsruhe zusammen, mit der Uni Karlsruhe, die da absolut führend sind. Und das dritte Thema ist eben, wie genannt, das Thema Absicherung. Das wird uns jetzt mit wahnsinnig viel Energie beschäftigen. Wir müssen da alles neu schreiben, für alles Tests und Abtestungen und Sicherheitsarchitekturen aufsetzen. Das machen wir gerade. Und wenn wir das haben, dann wäre mein Ziel Ende des Jahres 26 wirklich mit den Leuten in dem Pflegeheim in die Interaktion zu gehen. Und da, die Realität hält sich ja unanständigerweise nie ans Modell. Und da werden wir Dinge erleben und Probleme erleben, von denen wir heute überhaupt noch nicht, von denen wir noch nichts wissen. Und jetzt ist der Zirkelschluss ganz zum Anfang. Dann können wir auch mit Interaktionsdesign wirklich forschen, ne? Weil wir dann wirklich am Menschen dran sind. Das ist so ein bisschen das Paket, an dem wir gerade arbeiten.
Ja, sehr bemerkenswerte Einblicke. Das Tolle ist ja, das Thema wird uns nicht verlassen und wir werden viele Updates sehen, noch in naher Zukunft und natürlich hier bei Everlast AI federführend darüber berichten. Alexander, ich danke dir vielmals für die spannenden Einblicke heute wieder mal. Und ja, super gern bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.